So, wir machen weiter mit der Zeit von 1960 bis 1972. Also da werde ich heute wiederum, ich habe ja noch eine halbe Stunde, auch nur so weit kommen. Aber ich arbeite mich so ein bisschen durch die Jahrzehnte durch. Wir fangen wieder an mit der Technikgeschichte. Dann geht es in die Kulturgeschichte und dann in die Spielegeschichte. Und tatsächlich versteht man das eine, also vor allem, wenn man das andere irgendwie kennt. Deswegen, ich habe es jetzt halt so aufgeteilt. Also hier nochmal der Whirlwind von 45, der ja wohl bedeutendste und überhaupt genannte Computer mit seinen 4.500 Vakuumröhren und knapp 15.000 Dioden, also hier mal geöffnet. Jay Forrester ist, glaube ich, auch der Herr, der vorne kniet und ist der Hauptentwickler, der uns dann im Laufe der Computergeschichte noch öfter begegnen wird. Ein zentrales Merkmal der 60er Jahre, das ist ja so der Computer mit den Röhren und vielleicht so ein bisschen den Transistoren, das ist das Merkmal der 50er Jahre. Computer werden dadurch kleiner. Der große Schritt in den 60ern sind die Leiterplatten. Also Leiterplatten, dass sie diese Bauteile halt auf so eine Platte aufbringen können, die sie raus- und reinziehen können. Sie haben eine sehr modulare Architektur dadurch und schon die erste Form der Miniaturisierung, weil sie die Bauteile wie die Röhre wird halt in den Transistor übergehen und sie können sehr viele Computer platzsparender bauen. Hier sehen Sie den Transistor Whirlwind, den Transistorized Experimental Computer Zero, TX0 genannt, der die gleiche Architektur hat wie der Whirlwind, der ja auch das SAGE-Projekt angefeuert hat und 1956 am MIT eingerichtet wird. So, das ist halt ein Experimentalrechner. Man wollte halt mal schauen, wie das aussieht, wenn man die Röhren durch Transistoren ersetzt und ob das funktioniert. Und ja, es funktionierte. Es kommt auch hier im Prinzip so eher so Sozialtechnikgeschichte zur, hatte ich Ihnen letztes Mal schon erzählt, zu diesen jungen Männern, die vor diesem System schliefen. Also das war sowas, ein Computer, da konnte man Zeit buchen, der war permanent ausgebucht für wichtige wissenschaftliche Arbeiten. Aber nachts zwischen 2 und 3 konnte es sein, dass irgend so ein Physiker nicht vorbeikam. Und dann war die Stunde von Peter Deutsch, Richard Greenblatt oder Bill Gosper, die ihren Tick, so wie sie ihn nannten, halt in ihrer gesamten Freizeit programmierten, aber ab und zu mal zu der Maschine durften. Das waren die ersten Hacker. Und zwar Hacker im positiven Sinne, wie Stephen Levy das dann in seinem Buch aus den 80ern, ich glaube 1980 hat er das geschrieben, Hackers. Oder 90, weiß ich gar nicht, 86 glaube ich. Anyway, also beschrieben hat, das sind nicht Hacker, die in Systeme einbrechen, sondern die versuchen, die Grenzen der Technik auszuloten. Also die leben mit in Symbiose mit diesen Computern praktisch. Also die jetzt, die drei, hier sieht man sie ein bisschen älter. Und die versucht haben, die haben eine eigene Community gegründet, am MIT, aber auch an anderen Standorten und haben die sogenannte Hacker-Ethik, also die hat dann Stephen Levy mal formuliert, gelebt. Die davon lebte, Access to computers should be unlimited and total. Jeder, sagten die, sollte Zugang zu diesen Computern haben. Man muss immer mit den Dingern arbeiten, also einfach nur was darüber lesen oder im Trockenen zu arbeiten, ist nicht halb so gut wie sie. Yields on the hands-on imperative. Man kann nur was, wenn man an diesem Gerät was kann. All information should be free. Insbesondere Informationen, wie ein Computer funktioniert. Das wurde dann später interpretiert, als auch alle Filme und alle Bücher und Musikstücke sollen frei sein. So ist es nicht gemeint. Es ist nicht free as in free beer, sondern as in free speech. Also es ist nicht gemeint kommerziell, sondern zumindest frei verfügbar. Zur Not muss man dann dafür bezahlen, aber das Problem der frühen Computer war ja dann auch, gerade IBM hat die Maschinen ja nur vermietet, sodass die, wenn was zu warten war, musste man Techniker von IBM kommen, eine sichere Einnahmequelle. Aber wie dieses Ding funktionierte, wusste niemand so richtig. Beim Tixo war es anders, den hat man ja praktisch selbst gebaut und die Informationen waren verfügbar. Aber auch so Dinge, mistrust authority, promote decentralization. Also es geht nicht um die Autoritäten, die halt gerade das Rechenzentrum verwalteten, sondern es ging eigentlich nur um hackers should be judged by their hacking, also um die Kompetenzen, die man am Computer hat. Das sind solche, naja, irgendwann wurden die ja dann in, wie hieß die, Big Bang Theory, wurden die ja dann endlich mal gewürdigt, solche Menschen. Aber das, ja, bis dahin, gerade so zwischen den 60ern und den 90ern waren das halt immer so die Dödel, die mit den Computern umgehen konnten, aber die keiner so richtig ernst nahm. Die Figur kennen Sie heute noch aus Filmen. Also diese zwar hochbrillanten jungen Männer, selten Frauen, also auch im Film, in echt ähnlich. die sich halt sehr gut mit Computern auskennen, aber im sozialen Umfeld wie Pinguine an Land sind, also auch immer an sich und der Welt scheitern und natürlich auch immer nur die Sidekicks sind. Und das ändert sich so ein bisschen in den 90ern, gibt es so Cyberpunk, aber Keanu Reeves ist ja vielleicht auch nicht so der beste Hacker. Und dann in den Nuller- oder jetzt in den 10er Jahren mit solchen etwas nerd-orientierteren Serien, weil man irgendwie festgestellt hat, das ist zwar eine eigene Subkultur, aber so ganz nur lächerlich machen kann man es nicht, weil die Gesellschaft zunehmend von diesen Menschen ja auch abhängt. So, und die gibt es immer schon, also was heißt immer, die gibt es schon viel länger, also das ist jetzt keine Erfindung der Computer, aber durch Computer wird da so eine Subkultur ins Leben gerufen, ähnlich wie vielleicht, dann ich Ihnen das bei den Telegrafisten geschildert habe, wenn es so ein Medium gibt, mit dem man kommunizieren kann, über das man kommunizieren kann, dann finden sich auch Menschen, die das tun. Die Computer hier waren noch nicht vernetzt, das werden sie dann aber bald werden, und die Informationen, um die ging, werden dann auch ausgetauscht, aber das Arbeiten mit dem Computer wurde halt als Kommunikation angesehen. Man hat es da mit einer Maschine zu tun, die zwar nicht intelligent war, aber die zumindest zu kognitiven Prozessen oder ähnlich wie kognitive Prozessen imstande war, sodass so ein echter Hacker aus der Zeit wirklich das Gefühl hatte, er hat mit einem technischen Organismus zu tun. Und viele sich ja auch bemühen, so zu werden wie so ein Organ, also dass sie den Computer so gut verstehen, dass sie selber denken wie so ein Computer. Also sehr logisch und immer aus Regeln ableitend und so weiter. So, und eines war halt, Hackers should be judged by the hacking und not bogus criteria as race, gender, age, sex etc. Also der Peter Deutsch ist ein gutes Beispiel, der war, glaube ich, als er in diese Community kam, war er 14 oder 15, also so ein Wunderkind auf seine Art und Weise, so ein mathematisches Wunderkind, der von den MIT-Studenten so etwa, was will das Kind hier, angesehen wurde, aber von den Hackern um den Tick so einfach nur danach bewertet wurde, was der konnte. Und der konnte halt eine Menge, also er konnte vielen helfen, auch den Graduate Students hat er bei ihrem Programmier oder bei ihren Aufgaben am Computer geholfen, wenn die was zu tun hatten. Respektiert haben sie ihn dafür nicht, aber seine Mithacker halt schon, weil sie gesagt haben, Alter spielt keine Rolle, Herkunft, Geschlecht, völlig egal. Das Einzige, was zählt meritokratisch, ist das Können. Und der steigt in der Hierarchie auf, der am meisten kann. Und woher sieht man, wer der Höchste ist? Das ist der, zu dem alle gehen, wenn es eine Frage gibt. So, wo gesagt wird, oh, ich muss da mal zu Richard gehen, der weiß, wie das geht oder so, also, oder zu Bill. Und dann wusste man, also, selbst wenn es so Zwischenstufen gab, ja, ich kann dir schon mal helfen, aber wenn es echt nicht mehr geht, dann frag den, der weiß es bestimmt. Und das macht die Hierarchie in diesen Communities aus. Und keineswegs Dienstgrade, Alter, Authority, dass man irgendwo einen Posten hat oder zwei Streifen auf der Schulter, sondern einzig und allein die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Und das andere war, you can create art and beauty on a computer. Das war in den 60ern war das phänomenal, weil es, also sie hatten ja nur diese Zahlen, die da ausgegeben wurden. Sie können das alles nachlesen, die ganze Hackerkultur ist sehr gut dokumentiert, was die für Programme geschrieben haben, um die größte darstellbare Primzahl mit 16 Bit zu finden oder also so Dinge, die überhaupt keinen externen Wert hatten in der Zeit, aber so einen inneren ästhetischen Wert haben, denn das Programm musste auch möglichst klein sein und solche Wettbewerbe haben die gemacht. Und sehr viele dieser Anwendungen führten zu gar nichts, außer dass man mit diesem Computer umgehen konnte. Wenn Sie der Geist so ein bisschen interessiert, jeden Montag ist hier ein Hackerspace, in genau diesem Geist, der hier im iLab stattfindet, wo Leute kommen, die halt gerne mit Technik experimentieren und auch egal ist, ob die Technik Anwendung hat, sondern so von der Idee her, wir gucken mal, was wir damit machen können und wenn wir es dann auch 3D drucken und vielleicht an Sensoren anschließen, umso besser. Das ist so, das entsteht hier. Und Computers can change your life for the better. Auch das ist eine Aussage in Zeiten als Computer, das sind, was Sie da im Hintergrund sehen, nicht selbstverständlich. Denn die Gesellschaft hat ja nicht darauf gewartet, dass die Computer endlich kommen und sie haben schon überall Platz geschaffen, sondern die Computer haben sich diesen Platz ja dann doch erstmal erobern müssen. Hier sehen Sie so einen Eroberungsteil. Der TX2 war dann die Fortsetzung, auch im MIT 1958. Wurde als Bürocomputer zumindest angedacht. Also in dem Fall ersetzt es den Bildschirm, oder ist der erste Bildschirmarbeitsplatz, weil dann Leute damit arbeiten konnten, die keine formale Ausbildung als Mathematiker, Elektrotechniker, Physiker und später Computertechniker haben. Die gibt es natürlich auch noch nicht, Computertechniker, das sind alles fortgebildete Physiker, meistens Physiker oder Mathematiker oder Elektrotechniker. Das sind auch die, die bis heute sich so ein bisschen das aufteilen. Also die Mathematiker sind eher für die Algorithmen zuständig und die Elektrotechniker für die Hardware. Aber es hat sich in der Zeit, also eigentlich so 10 Jahre später, es fängt hier an in der Zeit, hat sich so die Informatik oder Computer Science als Disziplin in der Wissenschaftslandschaft ausgebreitet und genau ihren Platz zwischen den genannten Disziplinen gesucht. So, das passiert, also wir gucken ja auch so ein bisschen in die 60er rein. Jack Kirby noch baut 1958 den ersten integrierten Schaltkreis. Also wir hatten ja diese normalen Schaltkreise, die eigentlich in den 60ern so das dominante Modell waren. Kirby wird dann so ein bisschen wie mit dem Transistor, den gibt es schon in den 40ern, der wird aber erst in den 50ern wirkmächtig. Und so haben wir Ende der 50er den integrierten Schaltkreis, der zur Miniaturisierung führt, der aber noch nicht einsatzfähig ist. Das wird erst zu Ende der 60er dazu führen, dass Computer noch kleiner werden. Hier sieht man Kilby, der ist, glaube ich, auch vor 2 Jahren verstorben, mit seinen Produkten, die er ermöglicht hat, unter anderem die Taschenrechner. Also es war einfach dann möglich, diese großen Maschinen auf so einen kleinen Chip zu bringen und damit wissenschaftliche oder Standardtaschenrechner unterzubringen, zu bauen. Und was sie heute haben, ist einfach eine direkte Fortsetzung. Wir schaffen es, diese Schaltkreise immer kleiner zu machen. Also was man hier sieht auf dem Bild, ist, glaube ich, ein Transistor, der halt auf so einen Schaltkreis aufgebracht wird. Also das Ding funktioniert wie ein Transistor und inzwischen kriegen wir halt Milliarden davon auf der gleichen Fläche unter. Aber die Idee, das halt so senkrecht zu stapeln und aus Halbleiterelementen zusammenzubauen, die übereinander geschichtet sind, das geht auf Kilby zurück. Auch das wieder so, der hatte mal Zeit, irgendwie in Sommerferien war wenig zu tun, er war bei Texas Instruments und hat dann mal so ein bisschen experimentiert und die wussten erst mal gar nicht, was sie damit anfangen sollen, bis er es dann geschafft hat und dann sah man das Potenzial aber doch recht bald. So, und hier ist der TX2 kommerzialisiert, also der Programmed Data Processor, den habe ich Ihnen in der ersten Folie schon mal gezeigt und gesagt, der ist der wichtigste Computer. Der ist ja direkt ein Nachfahre von dem Whirlwind. Also Whirlwind ist ein Röhrenrechner, Tixo ist ein Whirlwind mit Transistoren und die Entwickler des TX0 und TX2, die machen sich Ende der 60er Jahre selbstständig und gründen DEC, Digital Equipment Corporation, und vermarkten den TX unter dem Namen Program Data Processor. Computer trauten sie sich nicht, weil Computer in der Zeit von IBM besetzt war. Und IBM hatte das von den Frauen genommen, die die ENIAC programmiert haben, also von den ersten Programmierern. Das waren ja die Computer in den 40ern. In den 50ern hat dann IBM das Wort für sich übernommen. Und DEC nennt es dann Programmed Data Processor. Erster Prototyp ab 59 und hier sehen Sie den PDP-1. Diese typische Röhre in der Mitte und halt die Speicher links und rechts, dann dieses Ein- und Ausgabegerät, also in Form von Druckern und solchen Schreibmaschinen. Also im Prinzip ein kompletter Arbeitsplatz, aber nur noch so ein kleines Büro, kein großes mehr. Den habe ich Ihnen ja auch in der Spielgeschichte-Vorlesung gezeigt, dass es dort wird dann Space War drauflaufen, 2 Jahre später. Ab der PDP-5 sind das die Minicomputer. Also aus heutiger Sicht ist natürlich Mini nicht das richtige Wort, aber man muss es ja immer im Maßstab seiner Zeit sehen. Und die werden immer kleiner und immer leistungsfähiger. Und der große Run beginnt hier. Also dass man wirklich auch von, im Prinzip kann man auch von Personal Data Processoren sprechen. Das Besondere war, dass hier jetzt wirklich sich das Firmen leisten konnten, die sich so ein riesiges IBM-Gerät nie hinstellen konnten, weil es eine einmalige Investition war. DEC verkaufte und vermietete nicht, sodass jetzt viel mehr Menschen Zugang zu Computern bekamen, die halt nicht mehr von Rechenzentren so geschützt wurden, wie das bislang der Fall war. Und was Besonderes auch ab Mitte der 50er und dann ab Anfang der 60er, Timesharing. Timesharing bedeutet, dass Ihr Computer Ihnen nicht die komplette Zeit gibt, sondern nur ein Stück, ein Slice. Also sagen wir mal nur eine halbe Sekunde und dann kriegt der nächste wieder eine halbe Sekunde. Oder vielleicht nur eine Zehntelsekunde, aber wenn Sie 2 Benutzer haben, alle Zehntelsekunden schaltet das System um. Da Menschen unglaublich langsam sind im Verarbeiten von Informationen im Vergleich zu Computern, merken beide das gar nicht. Und sie merken nicht, dass sie nur einen halben Computer haben, weil der sowieso die ganze Zeit langweilt mit einem. So, und das ist Timesharing. Das gibt es bis heute immer noch. Also wenn Sie mehrere Anwendungen auf Ihrem Rechner ausführen, von denen, Sie können sowohl Musik hören, eine E-Mail schreiben und gleichzeitig noch im Hintergrund Musik hören, ja, ich habe schon Musik, E-Mail schreiben und gleichzeitig im Internet surfen oder einen Film schauen, dann läuft es, weil selbst wenn Sie nur einen Prozessor haben, der halt sehr schnell zwischen diesen Anwendungen umschaltet. So, und die Alternative ist das, was bis dahin üblich war, das Batch-Processing, dass Sie ein Programm nach dem anderen ausführen. Und insofern ist Timesharing eine Echtzeitanwendung und Batch-Processing halt so eine etwas gemächlichere Form, in der jedes Programm erstmal abgefertigt werden musste. Was Sie brauchen für Timesharing ist ein Betriebssystem, was nämlich diese Prozesse hin und her schaltet. Also Sie verschwenden zusätzlich Ressourcen für ein Programm, was die anderen Programme verwaltet. Wer hat Zugriff auf den Speicher, wer hat Zugriff auf den Bildschirm, wessen Tastatureingaben benutzen wir, welche speichern wir zwischen. All solche Fragen stellen sich jetzt plötzlich. Die Überlegung gibt es ab den 50ern. Hier sehen Sie Bob Beamer und John McCarthy. Das ist nicht der Kommunisten McCarthy, sondern so der Vater der künstlichen Intelligenz. Sie haben dann das Compatible Timesharing System auf einer IBM 7090, also auch so ein, letztlich auch so ein Verwandter des Whirlwind, weil IBM ja über Sage und so dann. Am MIT und auf der PDP-1 bei Bolt, Bernick und Newman, die werden wir auch noch öfter treffen. So, und daraus entstehen dann verschiedene Betriebssysteme und eines davon wird später Unix und Linux wird daraus hervorgehen. Ebenfalls 1962 wird Alvin Sutherland, den sehen Sie hier an seinem berühmten Sketchpad, der wird nämlich die Computer benutzen und zum ersten Mal eine Anwendung vorstellen, mit der man zeichnen kann. Also wir hatten ja diese Lichtgriffe, wir haben alles, was wir brauchen. Die runde Röhre wird jetzt schon durch so ein, Sie sehen auch diesen kleinen Kreis drumherum, wird jetzt durch so ein Passepartout quadratisch gemacht. Man hätte gerne, dass es aussieht wie ein Bild und sagt, an den Rändern spielt es keine Rolle. Die Bildröhre bleibt aber erstmal rund. Und was er machen kann, ist mithilfe dieses Eingabegeräts geometrische Figuren zeichnen, die dann glätten. Es ist die Grundlage für Human-Computer Interaction, also die Computergrafik als Disziplin in der Informatik geht auf Sutherland zurück. Human-Computer Interaction, weil er verschiedene Formen der Eingabeschnittstelle hat. Knöpfe, ja, Lichtgriffe, Drehschalter, alle möglichen Formen, mit denen man Parameter in den Computer bringt. Die Graphical User Interface, also eine grafische Benutzeroberfläche, hat er. Das kann man auf der rechten Seite so ein bisschen sehen. Sie haben ja diese Knöpfe daneben, die sind ja nicht am Bildschirm, sondern im Rechner drin. Aber es wird nicht mehr lange dauern, ehe es halt wirklich Interface-Angebote auf dem Display gibt. Das Graphical User Interface geht dann darauf zurück. Computer Aided Design, CAD, weil Sie hier also eine ganze Menge interessanter. Also Sie hatten so architektonische Entwürfe, aber relativ rasch werden das Architekten entdecken und die Entwickler von Automobilen oder von Maschinen, dass sie sagen, wir können ja schon mal den Grundriss am Computer zeichnen, den kann man nämlich einfach ändern. Wenn wir es mit Tusche und Lineal machen, muss man immer neu zeichnen oder irgendwie wegkratzen oder mit irgendwelchen weißen Farben drüber malen. Hier kann ich es einfach ändern und wenn ich mich mal verzeichne, kann ich was rückgängig machen, löschen, ich kann es verschieben, ich kann es auch kopieren. Und deswegen ist es, was Sie auf der Rechte, das gibt es im Film, den zeige ich jetzt nicht aus Zeitgründen, was er nämlich gemacht hat, er sagt, ich definiere mir jetzt mal dieses Objekt und jetzt kopiere ich das und setze es woanders hin. Und wenn ich das Original ändere, dann ändert sich auch die Kopie. Das ist, wenn Sie es kennen, die Grundlage des objektorientierten Programmierens. Im Unity heißt es Prefab, also Sie bauen sich ein Modell und können das dann oft kopieren. Wenn Sie das Modell ändern, ändern sich auch die Kopien. Also das wird hier alles entwickelt und alles auf dem TX2 am MIT. Also das ist noch so ein sehr modifizierter TX2. Das ist eine Doktorarbeit von ihm gewesen, Sketchpad hieß die. Und Ivan Sutherland gilt damit als Vater all dieser Disziplinen, die sich aus diesen Anwendungsquellen entwickelt haben. Und natürlich auch der Computergrafik, die wir jetzt in den Filmen sehen werden. Das fängt nämlich dann auch an, dass die Hollywood ja immer jedem grafischen Trend sehr aufmerksam folgend. Sagt, Mensch, wir können endlich Bilder am Computer malen, damit muss man doch was anstellen können. Und das fängt an, ich zeige Ihnen dann gleich auch noch die ersten Ausprägungen davon. IBM wird den Computermarkt beherrschen, netterweise heißt es IBM and the Seven Dwarfs, weil es noch Boros, CBC, General Electric, Honeywell, NCR, RCA und Univac gibt, die als Konkurrenten auf dem Markt auftreten, aber IBM hat mehr Marktanteile als alle anderen zusammen, also es so wie Microsoft das in den 90ern und jetzt bis heute ja noch den Marktanteil an Betriebssystemen hat IBM den Hardware-Anteil. Und man könnte jetzt die einzelnen Firmen verfolgen. Sie sehen hier ein CDC 6000, das waren so eine spezielle Nische für Großrechner, sogar mit zwei Bildschirmen. Wenn Sie da jetzt ein Gesicht drin sehen, ist das ganz natürlich, das ist ja extra so inszeniert. Die Anthropomorphisierung von Computern ist, wie das Elektronengehirn, natürlich auch so ein bisschen Teil der Selbstdarstellung, dass Sie es hier mit intelligenten Systemen zu tun haben. Aber Computer in der Zeit sind im Wesentlichen IBM-Geräte. Hier sehen Sie das große ab 64, das System 360. Witzigerweise, die 360 steht für 360 Grad. Er soll nämlich alles abdecken, was es an Anwendungen gibt. Und wenn Sie dann eine Xbox 360 haben, oder jetzt gibt es, glaube ich, eine 365 von Microsoft, ich glaube Office 365 oder so, also diese Vorstellung, da gibt es, glaube ich, für jeden Tag und hier geht es für den gesamten Horizont, der abgedeckt wird, jetzt auch mit Farbfotos. Sie haben nämlich hier den Baum 360, Sie haben einerseits das technische Rechnen, also für wissenschaftliche, militärische Anwendungen und die kommerzielle Datenverarbeitung. Das war in der Zeit vor allem Personalverwaltung, irgendwie Gehaltszettel, Reisekosten, solche Dinge. Das wird abgerechnet und auf diesen Bändern wird das halt immer gespeichert und wird ständig sortiert, wenn jemand reinkommt und rauskommt. Also das kann man da alles speichern. Und das System 360 hat das alles gemacht. IBM wird damit Monopolist im Computermarkt und das Betriebssystem dafür war das größte zivile Softwareprojekt, das ging in die Milliarden, was je gestemmt wurde. Der erste Lauf ging total daneben und der Verantwortliche hat dann ein Buch geschrieben, der sagte, ich hatte die große Chance, $1 Milliarde zu verschwenden, habe aber viel gelernt und jetzt will ich euch mal erzählen, was, und gründet im Grunde genommen die Disziplin des Software Engineerings, weil er so sehr früh dann sagt, wir müssen anders an solche großen Systeme rangehen. Das ist aber ein Problem bis heute, dass Software ja grundsätzlich fehlerbehaftet ist und vielfach auch fehlerhaft auf den Markt kommt. Das kennt man von Spielen, aber man kennt es von Betriebssystemen, von allen Anwendungen, wenn man weiß, wenn man es Release Day kauft, mindestens den ersten Patch muss man abwarten. Und das wird bei System 360 wird das also besonders deutlich, weil dieses Betriebssystem für Multiprocessing, was damit alles kommt, deutlich anspruchsvoller ist als das, was man bis dahin hatte. Was Sie auch sehen können, sind die Rechenzentren. Das nimmt inzwischen wieder ein bisschen ab, weil es so viele irgendwie kleinere Computerpools gibt, mit denen man im Wesentlichen das berechnen kann, was man will. Die Rechenzentren sind so heilige Hallen, die so ein bisschen an die Tempelarchitekturen der vorchristlichen Zeit erinnern. Vorchristlich deswegen, weil die nichtchristlichen Religionen im Wesentlichen ihre Kultstätten gegenüber der Öffentlichkeit abgeschottet hatten. Es gab den Priester, der hatte Zugang zum Göttlichen. Es gab so konzentrische Kreise in der Architektur, aber den inneren Bereich durften nur wenige betreten. Die christliche Kirchenarchitektur hat das dann aufgebrochen und die Basilika, also den großen Versammlungsraum für die Gemeinde, mitgeöffnet. Das war auch so eine der großen Revolutionen im Christlichen, dass man den Gläubigen den Zugang zum Göttlichen, also zumindest den näheren Zugang ermöglichte. Auch hier gibt es ja noch die Trennung vom Altarraum, die ja nur in seltenen Fällen von den Kirchenbesuchern betreten werden darf. Aber die klassischen griechischen Tempel hatten, man durfte als Besucher außen rumgehen, aber man kam schon nicht mal in den Eingang, aber da kamen dann auch nur so die Unteren und der Priester war der Einzige, der wirklich zum Altar vordringen durfte. Und so ähnlich waren die Rechenzentren gestaltet. Also selbst wenn sie ein berechtigtes Anliegen hatten an diese digitale Gottheit, mussten sie das vorne abgeben. Dann wurde das Programm da hinten hingetragen und von den immer hierarchisch höheren zuständigen Verwaltungskräften dann irgendwann in diesen Computer eingegeben. Aber es hatte einen sehr starken religiösen Akt. Also so einen spirituellen Akt. Jetzt kann sie werden jetzt zu der Maschine vorgelassen. Also es sind wirklich Tempel im Gegensatz zu Basiliken. Es wurden schwarze Listen geführt, wer Zugang hatte. Wer sich nicht richtig benahm und den Kodex nicht irgendwie respektierte, der wurde einfach, also hatte halt längere Wartezeiten zu befürchten. Und Rechenzentren haben klar gemacht durch ihre Architektur, ihr wollt was von mir, aber wir brauchen euch nicht. Also wenn ihr nicht da wärt, könnten wir in Ruhe mit unserem Computer reden. Und Programmieren selber so als Dienst an der Maschine zu verstehen. Also das gab es bis in die 90er, war das üblich, dass sie also wirklich ein Rechen, das hieß ja auch Rechenzentrum, inzwischen heißt es IT-Service-Zentrum. Also es ist klar, es ist irgendwie ein IT-Service und die wie auch die Mentalität der dort Arbeitenden muss sich langsam ändern. Es führt nämlich dazu, durch die PCs und durch die zunehmende Verfügbarkeit von sehr schnellen und guten Rechnern, oder man kann halt so ein Cluster, wie wir ja haben, oder so 20 Rechner zusammenschließen, man braucht nicht mehr so oft so große Rechner. Auch die Uni Bayreuth hat noch sowas, und es gibt auch Anwendungen, Wettersimulationen, Materialprüfungen, wo sie beliebig viel brauchen, also richtig große Datenmengen verarbeitet werden müssen. Aber das sind nur wenige, die das benötigen. Und viele der Anwendungen, die man heutzutage hat am Rechner, kann man entweder am PC machen oder an so kleineren Zusammenschlüssen von PCs. Damit brach die Macht der Rechenzentren eigentlich erst so vor 10 Jahren, und sie mussten ihre Tempel dann auch zunehmend öffnen. Aber versuchen Sie heute mal zum zentralen Rechner an der Uni vorzudringen. Sie können ja mal die Türen zählen und auch die Anzahl der Schlösser und Karten, die Sie benötigen, und die Anzahl an Personen, an denen Sie vorbei müssen, um mal einen Blick dorthin zu bekommen. Und schauen Sie sich dann mal an, wie das organisiert ist. Also es hat noch Ähnlichkeiten mit den Rechenzentren der 60er. Ebenfalls Ende der 60er entsteht, jetzt muss ich den Bogen mal schlagen, der Sputnik-Schock sorgte ja für Grundlagenforschung. Viele waren natürlich militärisch geprägt, aber unter anderem eines war das Ziel, die Großrechner, die es an verschiedenen Unis gab, also im Stanford Research Institute, University of California, Los Angeles, die miteinander zu vernetzen. Also der Wunsch war, dass die Ressourcen, die auf dem einen zur Verfügung standen, an einem anderen Ort genutzt werden konnten. Man wusste, wie das ging, weil man im SAGE-Projekt schon mal Computer vernetzt hatte. Das Problem war hier, die hatten alle ganz unterschiedliche Architekturen. Es war gar nicht so einfach, irgendwie die einen mit dem anderen, eine PDP mit einer Sigma 7 und einer IBM 360 zu vernetzen. Was man also gemacht hat, man baut kleine Zwischencomputer, Interface Message Processor, die alle die gleiche Architektur haben, die jeweils mit ihrem Host-Computer arbeiten konnten, die untereinander sich aber gut verstanden. Und das war das ARPANET. ARPA hieß die Advanced Research Project Agency, also die Agentur, die diese Forschungsprojekte anstieß. Und da entsteht 1969 das erste Netz aus 4 Computern, geht das an den Start, und das wird unser Internet später. Also das Internet wird das dann übernehmen in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren. Also was Sie hier sehen, es fängt schon, wenn man sagt, seit wann gibt es das Internet? Nicht erst seit 1990, da gibt es das World Wide Web, das ist aber nicht das Internet. Das ist einfach nur eine Anwendung, die darauf läuft. Welche Vision hat man? Zum Beispiel, der Robby da, von dem ich Ihnen auch schon erzählt hatte, das ist der sich das 20. Jahrhundert vorgestellt hat, aus dem 19. Jahrhundert heraus, der dachte schon an visuelles Telefonieren. Und Sie sehen hier, muss ich das irgendwie hinkriegen? Jawohl. Einen der Träume, die man hatte an diese neuen Computer. Also so sieht unsere Welt aus in den 70er. Sie geht einkaufen am Computer. Das ist natürlich alles gefaked. Es gibt keinen, also Farbbildschirm gibt es nicht. Das ist hier ein Interus Dia Projektor. Das ist halt so ein Prototyp. Und sie findet das ganz toll. Und er hingegen. Er hat 3 Bildschirme und ja, und verwaltet natürlich auch das. Also Modelle für Interaktivität hatte man da nicht in dem Prototypen. Es reicht schon, wenn man die Informationen sieht. Also es war halt mehr so. Ein Drucker, es war undenkbar, was nicht, aber es war noch weiter weg, was das alles tatsächlich eine wissenschaftliche, eine technische Vision war.
das hat sich ja von der Filmästhetik wenig gewandelt, dass man dann so einen Blick über Technik hat, die man nicht versteht.
Also es ist halt klar, da passieren Dinge, die den normalen Menschen einfach verborgen bleiben müssen.
Interessant ist, dass Robby da noch ganz andere Sachen, Videokonferenzen, E-Learning, also ganz andere Ideen hat, was man mit dem Telefon machen kann, wenn man dann erstmal Bilder überträgt. Die Ideen sind also überhaupt nicht neu, die geisterten in den Köpfen rum und jetzt hat man plötzlich einen Computer, Minicomputer,
kleine Computer, man hat plötzlich eine Vernetzungsmöglichkeit, sodass man mal sagen kann, wie stellt man sich das vor? Es ist ja, vieles davon ist ja genau so gekommen, nur sehen die Geräte anders aus, die Mode ist eine andere und es ist noch viel kleiner. Sie machen das ja inzwischen alles in der Handinnenfläche. Aber es ist noch viel mehr gekommen als das, was man sich da vorgestellt hat. Was andere, was sich in der Zeit entwickelt, hier in der PDP 11, Ray Tomlinson entwickelt die erste E-Mail. Also er schreibt die E-Mail. Warum? Weil wir hatten ja gesehen, das ARPANET wurde entwickelt, damit man Ressourcen teilt. Also ich kann mich von Los Angeles nach Utah einloggen, um deren Rechner zu benutzen. Ich kann auch Dateien hin und her schieben. Also wenn ich das Ergebnis, was ich habe, das speichert der Computer ab, da greife ich drauf zu und kriege es zu mir. Jetzt war aber nicht klar, wenn ich Dateien austauschen kann, wie kann ich eigentlich mitteilen, ob so eine neue Datei da ist? Und Ray Tomlinson schrieb ein Programm, mit dem man sagen kann, okay, ich habe übrigens die Datei hochgeladen, ich habe sie runtergeladen und kannst sie jetzt löschen. Also das war seine Idee von E-Mail, dass man damit sagen kann, es gibt eine neue Datei. So wie die, habe ich Ihnen ja schon erzählt, die Pacific Union, als Bell sagte, Telefon, sagten die, sehr gut, jetzt kann man ankündigen, dass bald ein Telegramm kommt. So, das wäre praktisch. Und so E-Mail auch. In der E-Mail können wir es ankündigen, jetzt kommt gleich diese Datei. So, und natürlich, wie immer, auch da, sobald das Ding raus war, schon vorher hat man über dieses File-Transfer-Protokoll natürlich auch Grillpartys vereinbart oder die Unabhängigkeitstag irgendwie begangen, Diskussionen geführt, was man auch immer mit Dateien machen kann, aber es war halt sehr mühsam, man muss immer die Datei runterladen und dann was reinschreiben, wieder hochladen und so. Also Probleme haben sie auch, die sie dann mit Git lösen können, nämlich was passiert, wenn mehrere gleichzeitig Datei überschreiben, all das gibt. Also zur Kommunikation eignet sich das nur begrenzt. Und Tomlinson sagt, nein, wir machen eine E-Mail, wir führen diese Ad, das Ad gab es schon, das ist ein kaufmännisches Zeichen. Das führte ein als Trend den Namen von der Adresse, wo das zu finden ist, und verschickt die E-Mails. Und das explodiert natürlich, weil in den Kreisen, die Zugriff aufs ARPANET hatten, das waren ja nicht so viele, nimmt das natürlich jetzt Form an und es wird fleißig kommuniziert. Das heißt ja auch E-Mail, das wird als Mail benutzt. So wie es da inzwischen für Sie ist, das ja Mail ja, ist ja eher so das Medium der alten Leute. Also da müssen Sie mit uns kommunizieren, aber Sie haben halt dieses Instant Messaging, was Sie in der Regel lieber benutzen. Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber die Generation vor Ihnen fand Mail immer so ein bisschen zäh. Hier sieht man am Anfang der E-Mail, also da wäre man froh, wenn man es hätte und das verbreitet sich erst in den 90ern, aber da kommen wir ja später hin. Technische Entwicklung in der Zeit, Farbfernsehen, NTSC, also das Farbfernsehmodell in den USA, ab 54 in Deutschland, also in der BRD, ab 67 gibt es PAL, eine ganz andere Norm. In Frankreich gibt es SECAM, auch wieder, funktioniert nochmal anders, auch mit so Quecksilberverzögerungsleitung. Und hier sehen Sie so ein bisschen, die Verbreitung von Technik ist auch eine politische Geschichte. Also was Sie hier haben, ist der Ostbaum, der Ostblock ist gelb und, also Sie sehen, Frankreich ist gelb. Die haben ja eigene Technik, weil die Franzosen mit der Technik der anderen nichts anfangen konnten. Wollten wir so ein bisschen, ja gut, die sind 57, also NTSC ist echt nicht gut. Das heißt nicht umsonst never the same color, weil es so Farbdrift hat. Das ist nicht die offizielle Bezeichnung. PAL kommt später, PAL ist technisch das ausgereifteste, aber die konnten sich ja nur auf den Fehlern der Vorgänger orientieren. Und SECAM ist halt ein relativ stabiles Format, 57. Frankreich hat Kolonien in Afrika, also gibt es Teile in Afrika, die das SECAM-Format übernehmen. Und, das war noch vor dem Mauerfall, hat die DDR gesagt, die empfangen zwar Westfernsehen, aber wenn sie es empfangen, dann zumindest nicht im Bund, also machen wir SECAM. So konnte man, also weil SECAM konnte PAL das Schwarz-Weiß-Bild empfangen, aber nicht die Farbinformationen. Also wurde der Ostblock über die DDR hinweg zunehmend in das SECAM übergeführt. Und jetzt das sieht man aber auch hier, nach der Wende wird natürlich Ostdeutschland mit PAL-Fernsehen versorgt und die anderen ehemaligen Sowjetunion-Staaten passen sich zunehmend diesem Standard an, weil er technisch der bessere ist. Amerika hingegen strahlt bis nach Südamerika aus so und ist dann auch unbelehrbar, also technisch unbelehrbar. Und sie waren halt mal in Vietnam aktiv und deswegen haben sie das da auch hinterlassen. Und da, also man sieht so ein bisschen, so Technikgeschichte ist auch Kolonialgeschichte, die zum Teil dann über Jahrzehnte, selbst wenn die Kolonialmächte längst weg sind und die Länder der Unabhängigkeit sind, die technischen Normen, auf die sie ja die gesamte Infrastruktur aufgebaut haben, die bleiben teilweise noch viel länger bestehen. Das ändert sich dann alles mit digitalen Fernsehen, so. Also das ist ja alles eine analoge Norm, die letzten sind ja gerade abgeschaltet worden. Aber das ist so eine interessante Verquickung von Technikentwicklung und politischer Entwicklung, dass sich auch nicht immer das Beste durchsetzt, sondern so eine Durchsetzung von Normen einfach auch politisch motiviert ist. So, noch eine letzte Folie, dann höre ich mit der Technikgeschichte auch auf in dem Blog. Die Tonbandkassette wird ab 1963, diese riesigen Tonbänder, die wir ja auch in den Computern gesehen haben, die aber auch ab dem Ende des Zweiten Weltkriegs, also ab den 50er Jahren, für Privatleute zur Verfügung standen. Also die Geschichte des Tonbands ist ähnlich spannend wie andere Mediengeschichten. Die wird jetzt 1963 durch die Kompaktkassette abgelöst. Ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen. Das ist so, da hörte man früher als Kinder Hörspiele drauf. Sie sind im Zweifel damit nicht mehr aufgewachsen, aber wahrscheinlich kennen Sie es noch. Kennen Sie noch Kassetten? Okay, ja, ja, aber ja, natürlich. Meine Kinder kennen nicht mal mehr CDs. Also so, die wissen, dass es CDs gibt, aber das läuft alles über Sticks. Und Kassetten, die haben überhaupt keine Ahnung, die kennen keine Videokassetten, keine Tonbandkassetten. Und die sind auch nur 7 Jahre jünger als Sie. Also das ist jetzt so eine Zeit, Sie kennen es noch, aber irgendwann verschwindet das einfach. Kids React, können Sie mal gucken. Also es fängt 1963 an, wird ein Speichermedium für Ruhe, eine Minute noch, wird ein Speichermedium für Audiosignale, aber dann später auch für Computerprogramme. Und das werden wir in den 80ern wieder treffen und in den 70ern, wenn es in die Homecomputer geht. Jetzt danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen eine schöne Woche. Einige von Ihnen sehe ich, nee, wir sehen uns, die meisten sehen uns am Donnerstag. Und einige von Ihnen am Freitag bei dem Git-Kurs. Bis dahin, tschüss, alles Gute.